Willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Julia Ortner. In diesem Format wollen wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick geben, wie wir hier im Report arbeiten. Also etwa, wie eine Geschichte bei uns entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es vielleicht sonst noch Interessantes aus der Redaktion zu erzählen gibt. Dieses Format versteht sich auch als journalistisches Projekt, das wir gerne gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Also würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen, Kritik, Nachfragen schicken unter unserer Mailadresse report@orf.at. Wir nehmen diese Folge aufgrund der Pandemie aktuell nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum auf, sehr schade, sondern wir sitzen im Homeoffice, also jeder bei sich daheim, durch ein Aufnahmeprogramm verbunden. Bitte verzeihen Sie also, wenn der Ton vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und heute spreche ich mit Stefan Dauberber, der gemeinsam mit Yilmaz Gülüm eine außergewöhnliche Restitutionsgeschichte erzählt, in der es nicht um die völlig berechtigte Rückgabe eines Kunstwerks oder eines Gebäudes geht, sondern darum, den Namen einer Familie in der Stadt in Wien rund um eine einst gegründete wohltätige Stiftung wieder aufleben zu lassen. Hallo Stefan.
Hallo.
In dieser Geschichte, an der du arbeitest, geht es ja um die Familie Rothschild, eine Stiftung, große Liegenschaften am Wiener Rosenhügel und einen Konflikt mit der Stadt Wien. Kannst du einmal umreißen, was sich dazu getragen hat und warum der Erbe der Familie Rothschild jetzt vor Gericht kämpft?
Ist ein sehr komplexer Fall. Ich versuche das jetzt kurz zusammenzufassen. Es ist eine Stiftung, die 1907 von den Rothschilds gegründet worden ist. Das ist aus einer Erbschaft heraus. Es ist eine Stiftung für Nervenkrankheiten. Die hatte den Zweck, sozusagen einerseits zu erforschen, andererseits die Patienten dort zu betreuen. Die Stiftung ist 1938 mit Anschluss Österreichs an Deutschland aufgelöst worden. Die Erben sprechen da von einer Arisierung, aber selbst dieser Begriff ist umstritten. Im Zusammenhang mit dieser Stiftung, mehr dazu gibt's dann morgen im Beitrag. Die Stiftung ist dann 1956 von der Stadt Wien wiedererrichtet worden und seitdem wird die von der Stadt verwaltet, und aber nicht in der ursprünglichen Form, wie sie damals von den Rothschilds angedacht worden ist. 2017 hat dann ein Erbe, ein Nachfahre von der Familie Rothschild, von dieser Stiftung erfahren, dass das nicht sozusagen im ursprünglichen Stiftungszweck verwaltet wird und nicht gemacht wird. Und der klagt jetzt auf Wiedererrichtung der ursprünglichen Stiftung, wie sie 1907 geplant war.
Also ihm geht es darum, sozusagen diese ursprüngliche Konstruktion wieder zu haben.
Ja, die ursprüngliche Konstruktion war ein Beirat, der sozusagen mit sehr viel Fachexpertise besetzt war und der sozusagen auch überlegt hat, gemeinsam in welche Richtung forscht man, in welche Richtung wird behandelt und dergleichen. Und davon ist die jetzige Stiftung, diesen Beirat gibt es in der jetzigen Form nicht. Also was dem Erben ganz wichtig ist, er klagt jetzt nicht, weil er die Grundstücke am Rosenhügel für sich persönlich haben möchte. Er möchte eigentlich, dass wirklich nur diese Stiftung im ursprünglichen Zweck als gemeinnützige Stiftung wie früher zum Leben erweckt wird.
Was hat dich bei der Beschäftigung mit diesem Fall, der ja sehr komplex ist und sehr lange Zeit so in die Geschichte zurückreicht, überrascht? Gab es da so Momente in der Recherche, die dich überrascht haben?
Wirklich überrascht mich immer wieder bei solchen Themen, und nicht nur bei diesem Thema, die Komplexität. Das ist auf dem ersten Blick, schaut man es an und denkt sich vielleicht, aha, das wäre die Lösung, so ist es. Wenn man sich's dann näher anschaut, ist es dann doch extrem kompliziert, weil ein Grundproblem ist sozusagen, wie viel Geld ist in der Stiftung, wie ist die Stiftung in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren, wie viel ist dazugeschossen worden von der Stadt Wien, wie ist die jetzt organisiert. Das wird sehr, sehr schnell wirklich hochkomplex, wenn man sich's wirklich einarbeiten möchte. Und auch deshalb wird es die Gerichte noch lange beschäftigen.
Das ist ja eben, wie du auch schilderst, ein sehr außergewöhnlicher Fall, über den natürlich jetzt auch andere Medien berichten, konnten wir schon sehen in den letzten Tagen. Wie hat denn jetzt die Recherche in diesem Fall funktioniert? Also so eine Causa, in die Anwälte, Gerichte involviert sind, fällt ja in der Regel nicht vom Himmel, wie wir wissen, sondern sie wird ja an einen herangetragen. Wie hat das in diesem Fall funktioniert?
In der Regel werden solche Fälle an einen herangetragen. In der Regel ist es anders bezogen, weil er dem gewissen Prozess Termin vor der Tür steht. Das war auch da der Fall. Es hat am Montag eben eine Verhandlungsrunde in der Sache gegeben. Das war der Anlass, warum es sozusagen von einem PR-Büro an diverse Journalisten herangetragen worden ist.
Wie funktioniert das mit dieser Form von PR, auch wenn ich jetzt als PR-Beratungsbüro quasi in so etwas eingeschalten werde? Wie funktioniert das oder wie hat das jetzt da auch funktioniert? Kannst du dazu was erzählen?
Ja, das ist eine relativ neue Form der Pressearbeit. Das nennt sich Litigation PR. Das hat eigentlich erst in den letzten 10, 20 Jahren breiter um sich gegriffen. Das ist eine prozessbegleitende Pressearbeit, hat mehrere Gründe. Sozusagen einerseits möchte man natürlich ein bisschen Stimmung machen, medial für den eigenen Fall. Andererseits, gerade bei so Prozessberichterstattung oder bei Prozessen ist es überhaupt so, man gewinnt zwar den Prozess oder verliert dann den Prozess, aber in der Öffentlichkeit entsteht ein vollkommen anderes Bild. Ich nehme als Beispiel, ein bekannter Politiker wird für etwas verdächtigt, wird im Prozess freigesprochen. In der Öffentlichkeit oder auch medial ist dann oft, bleibt trotzdem was hängen. Diese prozessbegleitende PR-Arbeit ist dann sozusagen auch darauf ausgerichtet, das im Sinne vom eigenen Mandanten zu korrigieren, das Bild zu korrigieren.
Wenn es dann wie in diesem Fall jetzt gemeinsam, du hast es ja erzählt, Hintergrundtermine mit anderen Journalisten, Journalistinnen, Medien gibt, muss man sich ja auch kollegial abstimmen, also wer wann was wie macht in seinem Medium. Wie hat das in diesem Fall funktioniert?
In dem Fall war die Abstimmung nicht so wahnsinnig notwendig. Es hat am Donnerstag einen Hintergrundtermin gegeben.
Also vergangene Woche.
Vergangene Woche Donnerstag, einen sozusagen Auftakttermin für die Pressearbeit, einen größeren. Das hat online stattgefunden, Corona-bedingt. Da hat der Erbe Stellung genommen, da hat der Anwalt von des Erben Stellung genommen. Und damit war sozusagen die Deadline erreicht, ab dem Zeitpunkt, wie dieses Gespräch zu Ende war, haben die tagesaktuellen Medien veröffentlichen können. Das tut uns jetzt als Wochenmedien natürlich nicht wahnsinnig weh. Das ist eine Berichterstattung, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, im Standard war ein größerer Bericht, Kurierpresse hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kleinere Berichte geschrieben. Also das schlagt dann halt in den Tagesmedien auf, ist für uns jetzt keine wahnsinnig große Koordinierungsnotwendigkeit. Im aktuellen Profil ist auch ein Artikel drinnen, sehe ich jetzt auch nicht als große Konkurrenz, wo man sich wahnsinnig heftig koordinieren muss. Also das ist, diese Koordinierungsarbeit ist wichtig, aber vor allem unter tagesaktuellen Medien. Es ist blöd, wenn sozusagen, oder ist nicht wahnsinnig elegant, wenn ORF Radio, Zeit im Bild, sich die Termine nicht absprechen zwischen Zeit im Bild und oder zwischen ORF Radio und Report, sehe ich da jetzt nicht so die große Problematik an sich.
Du warst ja heute bei der Gerichtsverhandlung rund um diese Stiftungsfrage. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand?
Der ganz aktuelle Stand, die Gerichtsverhandlung, ich komme direkt von der Gerichtsverhandlung, die ist vor einer Stunde circa zu Ende gegangen, dass die Erben, man muss fast sagen, erwartungsgemäß verloren haben. Das Verwaltungsgericht in Wien hat die Beschwerde der Erben abgewiesen. Damit haben sie schon gerechnet im Wesentlichen. Das ist aber noch nichts Endgültiges. Die Erben werden in Berufung gehen, sie werden zum Verfassungsgerichtshof gehen. Also das ist sicher noch ein Prozess und ein Thema, was medial noch immer wieder in den nächsten Jahren uns beschäftigen wird.
Also eine Geschichte, die weitergeht, wie du sagst. Lieber Stefan, danke für das Gespräch und das Ergebnis deiner Arbeit können wir dann im Beitrag von dir und Yilmaz Gülüm sehen in unserer nächsten Sendung am 23. März. Danke dir.
Danke.
Und diesmal möchte ich gerne die Frage eines Reportsehers aus Salzburg beantworten. Günther schreibt mir: Es fällt mir derzeit auf, dass Sie öfter Leute irgendwo draußen interviewen. Mir ist schon klar, dass man das wohl wegen Corona so macht. Das sieht man ja in vielen Interviews, auch in den Zeit im Bild-Sendungen. Mich stört aber, dass man oft nicht versteht, was das überhaupt für Orte sein sollen und welchen Bezug sie zu der Person oder dem Beitrag haben. Lieber Günther, da treffen Sie einen Punkt, der uns derzeit gerade in der journalistischen Arbeit bei einem Magazinformat schmerzt. In welchen Szenarien man eine Person zeigt und interviewt, kann ja oft ein interessanter Teil der Erzählung sein. Und ja, auch darin sind wir derzeit in unseren Möglichkeiten eingeschränkt, leider. Wo es möglich und sinnvoll ist, führen wir Interviews aus Corona-Gründen eben auch draußen. Also wenn es nicht regnet oder stürmt, Wind wäre für die Tonaufnahmen auch ein großes Problem. Dabei versuchen wir auch, die Orte so zu wählen, dass sie im Zusammenhang des Themas schlüssig sind. Also etwa, wenn wir Innenpolitik-Analytiker, Analytikerinnen am Heldenplatz bei den Parlamentscontainern interviewen oder bei den Debatten rund um Politik und Justiz ein Interview mit der Expertin im Park vor dem Justizpalast in Wien führen. Doch manchmal kommen Drehorte draußen derzeit auch eher zufällig zustande, weil sie in der Nähe von Büro oder Wohnung der interviewten Person sind. Das muss man auch ganz offen zugeben. Ich nehme von Ihrer Kritik mit, dass wir bei den bewusst gewählten Orten unter freiem Himmel jedenfalls versuchen sollten, klarer ins Bild zu setzen, warum wir uns gerade hier zum Interview treffen. So. Das war's von der Reportwerkstatt für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Kritik, Anregungen oder Fragen schicken unter report@orf.at. Künftig wollen wir hier auch gerne Ihre Fragen oder Reaktionen auf den Podcast besprechen. Natürlich freuen wir uns auch über Ihr Lob und wenn Sie den Report-Podcast weiterempfehlen und sich natürlich unsere Sendung anschauen. Am Dienstag um 21.05 Uhr auf ORF2 sind wir und Susanne Schnabel wieder für Sie im Einsatz. Bis zum nächsten Mal in der ORF-Report-Werkstatt.